Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein erstes Mal, dem Podcast von Men's Health, in dem wir über prägende erste Male sprechen. Über die Momente, die uns formen, fordern und manchmal auch komplett verändern.
Unser heutiger Gast ist jemand, der genau das kennt, das Hinausgehen über Grenzen, körperlich wie mental. David Roth ist Schauspieler, Familienvater und, was viele nicht wissen, leidenschaftlicher Ultraläufer.
Ihr kennt ihn vielleicht aus der neuen Netflix-Serie Alpha-Männchen, in der ein Mann spielt, der sich zwischen alten Rollenbildern und neuen Erwartungen wiederfindet. Und auch darüber sprechen wir heute mit David. Über Männlichkeit, über Kontrolle, über Freiheit und über das erste Mal, als David dachte, ich mache einen Ultralauf.
Wir reden aber auch über Schmerzgrenzen, Flow-Zustände, Karrierehochs und Flops. Und darüber, warum man manchmal erst auf der Strecke merkt, wer man wirklich ist.
Schön, dass du da bist, David. Willkommen bei Dein erstes Mal. Herrlich. Ich freue mich riesig auf die Folge. Wir freuen uns riesig. Wir, das sind auf der einen Seite ich, Arndt Ziegler, Chefredakteur von Men's Health und mein Lieblings-Co-Host, Medienprofi, Autor, Berater Martin Werner. Moin Martin, schön, dass du wieder dabei bist.
Moin Arndt, ich freue mich auch riesig. Ich freue mich auch sehr auf unseren heutigen Gast. Der ist zum einen Ultraläufer und zum anderen Schauspieler. Wir haben zu Gast David Roth. Moin, David.
Moin, moin, hallo. Ich halte mein Mikrofon hier so ein bisschen, deshalb mache ich nur so.
Sehr gut. David, wir starten immer für gewöhnlich mit einer Frage, die ein erstes Mal bei dir beschreibt. Ich bin sehr interessiert an deiner Sportlerseite und du bist Ultraläufer. Kannst du dich noch an deinen ersten Ultralauf erinnern?
Mein erster Ultra war kein offizieller, sondern ich habe mit dem Laufen begonnen und das ziemlich dumm veranstaltet. Ich habe mich erst beim Marathon angemeldet in Flensburg und dann habe ich mit dem Laufen begonnen. Das war natürlich sehr schmerzhaft und sehr langsam und sehr schlimm. Und dann habe ich gedacht, das mache ich nie wieder sowas. Mhm. Und habe mich eine Woche später für den Frankfurt-Marathon angemeldet und habe dann so Trainingspläne runtergeladen, die auch am Anfang befolgt. Und dann ist mir dieses Ultra-Wort über den Weg gelaufen. Und von da an bin ich dann immer so viel und so lang wie möglich gelaufen. Und das erste Mal war, glaube ich, so ein Wochenende im Taunus alleine, waren dann so 48 Kilometer, die ich gelaufen bin. Und habe dann gemerkt, das ist eigentlich so das, was mir liegt.
Kann man das irgendwie festmachen? Weil wenn ich jetzt 5 Kilometer laufe, dann habe ich eigentlich schon die Schnauze voll und würde nicht auf die Idee kommen, 10 Kilometer oder 20 Kilometer zu laufen. Wie ist das bei dir entstanden, dass du auf einmal gemerkt hast, das reicht mir jetzt nicht mehr aus, 20 Kilometer zu laufen, 30 Kilometer zu laufen? Ich brauche irgendwie eine größere Herausforderung oder das gibt mir so viel mehr, weil?
Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht der schnellste Läufer. Es gibt andere Läuferinnen, die super gerne am Limit super schnell laufen. Mhm. Bei mir ist es eher so, dass ich gerne niederfrequent und lange laufe. Und eigentlich auch aus dem Grunde weniger aus Wettbewerb, sondern weil ich irgendwann so, wie soll ich das sagen, vergesse, dass ich da bin. Der Kopf wird leer, nur noch der Körper ist da und das, was ich tue, also die Erschöpfung, die eintritt, hilft mir dabei, alles zu vergessen, was ist.
Und dann kommst du wie in so eine Art, was man immer wieder hört, wie in so einen Flow-Zustand, dass du dann einfach die Zeit gar nicht mehr wahrnimmst und einfach vor dich hinläufst?
Ja, das gibt's auch. Meistens ist es eher nicht so der Fall. Das ist auch anstrengend und schlimm. Und es kommt dann auch deutlich abhanden, warum man das eigentlich macht. Man weiß das nicht mehr so genau, nur dass man auch irgendwie wieder nach Hause findet. Aber ja, es ist so eine, weiß ich nicht, andere Leute mögen andere Sachen. Das ist eher so das, was ich mag. Ja.
Mhm. Du hast mal gesagt, dass für dich ein Ultralauf, also im Wettkampf, eigentlich dann zu einem Ultralauf wird, wenn die Sachen nicht mehr so klappen, wie man sie sich vornimmt. Also quasi dann, wenn man anfängt, sich mit den Problemen zu beschäftigen, mit denen man nicht gerechnet hat, dann wird es richtig spannend. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja. Dann wird es nicht nur spannend, sondern dann beginnt das eigentliche Ultralaufen. Das beginnt im sogenannten Pain Cave. Das heißt, wenn alles scheitert, was du dir vorgenommen hast und nichts mehr funktioniert von dem, mit dem du gerechnet hast, dann stellt sich heraus, wo wir eigentlich sind. Und das hat dann auch gar nichts mit sportlichem Heldentum mehr zu tun, im Gegensatz. Das ist dann die blanke Existenz. Und das ist eine Begegnung mit sich selber, wo man sehr ehrlich gezwungen ist zu sein.
Ich würde ja sagen, ist ja naheliegend, dann einfach zu sagen, sobald du den Moment erreichst, geil, ich höre auf, jetzt ist es endlich soweit, ich habe keinen Bock mehr. Warum machst du denn dann
das
weiter?
Das ist ja genau alles, was einem auch gefühlsmäßig nahegelegt wird, in so einem Moment einfach aufzuhören, weil man das will und weil auch die Beine das wollen. Und halt in dem Augenblick Strategien zu finden, wie man mit sich umgeht, trotzdem weiterzumachen, das ist das Entscheidende. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen auf das Leben übertragbar, weil ich finde das Leben auch mit jetzt bald 50 einfach echt tough. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es schwer. Mhm. Ich habe immer gedacht, wenn ich erwachsen bin später oder so, wird es irgendwann mal leicht oder dann easy oder dann hat man es. Ich habe immer so Leute beneidet, die so nicht mehr in meinem Alter waren. Aber es wird nicht leichter. Es wird nur anders. Und das ist eine Sache, die sich beim Ultralaufen übertragen lässt.
Das heißt, das ist der Umgang mit Tiefs, ne? Der Umgang mit Unvorhergesehenem. Und ich finde das total schlau. Also dieses, ja, jetzt, also man denkt immer, je älter, desto weiser, desto reifer, desto easier wird's. Ich habe den Eindruck auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Wie ist, kann man sich denn darauf trotz allem, wenn wir vom Unvorbereiteten sprechen, kann man sich trotzdem, also hast du Strategien, wie du dann reagierst? Weil, also du läufst, merkst, es kommt so weit, du bist in diesem Moment und dann, aha, jetzt spule ich das und das Programm ab oder läuft das alles individuell immer wieder unterschiedlich ab?
Ja, würde ich schon sagen, immer wieder unterschiedlich. Ich probiere natürlich immer unterschiedliche Settings aus, aber das ist das Stadium, wo es halt auch noch Sachen gibt, die man hat quasi, ne, die man probiert. Und wenn dann alle Sachen nicht mehr funktionieren, dann ist man blank. Dann ist man richtig blank und kämpft eigentlich nur noch minütlich mit dem starken Willen, aufhören zu wollen. Und dann muss man sich halt Sachen einfallen lassen.
Hast du denn schon mal aufgehört? Hast du schon mal abgebrochen,
nein.
Lauf? Noch nie?
Noch nie?
Nee. Aber das heißt nichts. Also alle Freunde von mir, die Ultras machen, gerade im Wettkampf, haben oft schon DNF, heißt es, Did Not Finish, gemacht. Und da ist auch nichts gegen zu sagen. Es ist oft auch klüger aufzuhören, als jetzt auf Biegen und Brechen weiterzumachen. Aber da bin ich irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich bin zäh, aber irgendwie kommt das für mich nicht in Frage.
Fördert
außer,
das
wenn
dann
ich,
nicht?
Außer wenn ich verletzt bin. Mhm. Außer wenn ich irgendwie, also
wollte ich gerade fragen, also sind das nicht auch irgendwie Warnsignale vom Körper oder der dann irgendwann sagt, bis hierhin und nicht weiter? Also ich komme aus dem Fußball und ich weiß immer ganz genau, okay, das ist jetzt das erste Warnsignal, wenn ich jetzt noch weiterspiele, dann kann ich dir Brief und Siegel geben, passiert das. Ist das beim Laufen nicht der Fall oder ist das anders oder wie
das
muss
kommt
man sich das
an.
Vorstellen?
Also wenn ich eine körperliche Reaktion im Sinne von, ich bin umgeknickt, Außenbänder oder was habe, dann kann ich vielleicht noch beim Umknicken weiterlaufen, aber wenn ich merke, ich laufe in eine Verletzung rein, höre ich natürlich sofort auf. Aber im meisten Fall ist es eher die blanke körperliche Erschöpfung. Und wenn ich, da weiß ich eigentlich relativ genau, ob ich mit dem Fueling, das heißt mit der Energiezufuhr, mit der Hydration, mit Wasser und so weiter, wenn ich da genau gewesen bin, dann weiß ich, okay, es ist einfach nur sau anstrengend und es ist schlimm, aber es ist nicht schädlich in dem Sinne, dass ich in eine Verletzung reingehe. Und das muss man auch ziemlich genau unterscheiden, finde ich.
Ich habe nämlich hier zu Hause Ich mache, weil das, ich habe viel Hohn und Spott geerntet, weil ich letztens beim Abendessen einfach in die Runde geworfen habe, ich könnte aus der kalten ganz locker einen Halbmarathon laufen. Also ich hasse Laufen und ich gehe nicht laufen.
Ich war nicht dabei, ich hätte dich auch verspottet.
So die Distanz, die sollte ich doch locker zurücklegen können. Also körperlich kann ich das, glaube ich, schon. Ich glaube, meine Hürde wäre dann tatsächlich irgendwann die Rübe, weil es mir vielleicht langweilig wird. Aber würdest du mir vielleicht als Profi zustimmen, wenn du einen guten Willen hast, schaffst du das?
Also ich denke schon, dass ich aus der Kalten heraus einen Marathon laufen kann. Aber dazu muss man halt sagen, machst du Yoga zum Beispiel?
Lüg nicht.
Guck meiner Freundin Lüg zu, nicht. Wenn sie das macht, aber selber mache ich es nicht. Nee.
Ja, also das ist eher so die Frage, wie viel macht man defensiv? Wie viel macht man, um die Muskeln auseinanderzuziehen? Weil wenn der Muskeltonus stiff ist, und das ist ja bei Sportarten, wo es um Sprintsachen oder auch im Gym oder so weiter ist, ist der Muskeltonus einfach erhöht. Und wenn man dann eine höhere, längere Belastung hat, kommt es eher zu Verletzungen, als wenn man sich darum gekümmert hat, auch defensiv was zu machen, glaube ich. Und insofern lässt sich das gar nicht per se, also vom Kopf her wirst du das schon schaffen, glaube ich, einen Halbmarathon zu laufen, wenn du halbwegs fit bist. Ob das klug ist, ist eine andere Sache dann.
Aber das heißt ja bei dir, das ist ja auch ganz viel Präventionsarbeit dann darauf hin, dass du überhaupt diese Distanzen körperlich schaffen kannst. Also ist zum Beispiel, wie du gerade sagst, Yoga ein gutes Mittel vielleicht. Was gibt es dann noch in der Vorbereitung für Ansätze, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall machen oder das hilft dir?
Ja, jetzt muss man, also um die Frage direkt zu beantworten. Yoga mache ich zu wenig, aber ich mache es. Und ich führe daraufhin auch ein bisschen zurück, dass ich, seit ich Läufer bin, nie verletzt war. Darüber hinaus halt Schlaf und gute Verpflegung. Also das heißt einfach generell, dass man schaut, dass man gut intakt ist. Ne? Das wird umso länger, das ist beim Ultralaufen zum Beispiel, umso komplexer wird das Ganze unterfangen. Ja, auch Alternativtraining, ne? Fahrradfahren, Schwimmen und so weiter. Leute, die da richtig gut drin sind, machen das relativ viel. Ich bin gar nicht so ein guter Läufer, würde ich sagen. Also ich bin average. Ich mache das jetzt für mich. Ich gewinne da keinen Blumentopf. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass 80-90% der Menschen, die den Sport machen, average sind. Weil es gibt einen ganz kleinen Prozentsatz von Elite, und die anderen laufen in ihrer Range so. Und ich muss sagen, also in der Bubble, in der ich mich befinde, von den Ultraläufern, spielt das auch immer weniger eine Rolle. Es ist immer weniger kompetitiv, weil du sowieso dauernd schaltest. Und ob du jetzt schneller als jemand anders bist oder ob deine Zeit jetzt schneller oder weniger schnell war als beim letzten Mal, spielt irgendwann nach 18, 19 Stunden sowieso überhaupt keine Rolle mehr, ehrlich gesagt. Da geht es ums blanke Überleben.
Wie? Jetzt sag einmal für uns, also wie lang bist du unterwegs, wenn du über 100 Kilometer läufst? Für uns als Nicht-Ultraläufer?
Ja, also ich, in meinem Fall, gibt immer Leute, die es anders schaffen, aber in meinem Fall brauche ich dazu schon 20 Stunden auf jeden Fall.
Absoluter also Wahnsinn.
Ich bin in der Schweiz im Sommer vor einem Jahr 100 Kilometer oder 107 Kilometer und 6000 Höhenmeter gelaufen, habe dafür 21 Stunden gebraucht. Bin im Sommer jetzt um die Zugspitze gelaufen, habe da auch 20 Stunden gebraucht. Also das ist lang.
Gibt es dafür irgendeine Bedingung oder Regularien, dass du während dieser Zeit nicht einmal stehen bleiben darfst oder dass das wirklich geht? Hauptsache ankommen?
Ja, natürlich, klar. Also das muss man auch sagen, dass das Ultralaufen gerade im Trail, in den Bergen, umso länger es dauert, eher ein Wanderwettbewerb ist. Also du läufst alles, was laufbar ist, aber das, was laufbar ist, ist auch was anderes, ob du schon 15 Stunden auf den Beinen bist oder ob du gerade eine halbe Stunde gelaufen bist. Also so wie es halt geht.
Du hast vorhin gesagt, dass guter Schlaf, da möchte ich einmal noch kurz darauf zurückkommen, ein guter Schlaf wichtig ist und die Zeit, sich dafür zu nehmen. Jetzt, wenn ich jetzt mich richtig informiert habe, hast du 5 Kinder?
Mhm.
Ich habe nur 2 und scheitere an der Mission, gut und ausreichend zu schlafen, trotzdem kläglich. Jetzt bist du noch Schauspieler, Ultraläufer und hast 5 Kinder. Wie zum Teufel kriegt man das hin, dass man ausreichend schläft? Oder schaffst du das auch gar nicht und du nimmst es dir nur immer wieder vor?
Ich behaupte es nur.
Du behauptest es nur, ja. Nee, mal ernsthaft.
Nein, also, 3 meiner Kinder sind erwachsen.
Okay.
Und aus dem Haus.
Okay.
Und die beiden, die noch da sind, sind 12 und 14. Da stellt sich die Frage jetzt gut nicht mehr so. Da geht es eher darum, Jungs, pennt mal bitte, weil ich bin
Okay, na gut, ja, okay. Und das heißt aber, du hast mit dem Sport, mit diesem zeitaufwendigen Sport, weil das fragen sich ja schon viele, gerade die Familienväter sind, wie bringe ich das unter einen Hut? Hast du mit diesem zeitaufwendigen Teil des Sports erst dann angefangen, als deine Kinder es in Anführungszeichen erlaubt haben?
Ja, also ich habe generell erst mit, ich glaube, 41 angefangen mit dem Laufen. Ich bin jetzt 48. Und insofern ist das auch eine überschaubare Zeit. Ich habe davor in meinem Leben eigentlich nie wirklich Sport gemacht, außer jetzt Skaten oder sowas. Aber das kann man halt nicht als Sport bezeichnen. Das ist ein Thema, was total viele Menschen, die ich auch kenne, in dem Sport als Problem auch haben, dass das nicht familienfeindlich wird. Irgendwann. Also, dass man sich seine Zeit, die man als Freizeit hat, mit der Familie teilen muss. Jetzt habe ich das Glück, Schauspieler zu sein. Das heißt, da sind keine 9-to-5-Verpflichtungen, sondern es ist stoßweise mal sehr viel und dann wieder aber auch zur freien Verfügung. Also das ist schon ein Glück, was ich da habe.
Weil du mir gerade den Ball so hingerollt hast, muss ich leider den Ball aufnehmen. Und wenn du sagst, du hast dein ganzes Leben keinen Sport gemacht, außer Skaten.
Trinksport und Rauchsport.
Genau. Vielleicht. So, mach weiter, roll ihn mir noch genauer auf den 11-Meter-Punkt. So, er liegt jetzt schon da. Oh, jetzt ist auch der Torwart rausgegangen. Kann man da so mit Anfang 40 von einer kleinen Midlife-Crisis reden?
Ja, definitiv. Also weiß ich nicht, ob ich aus der Midlife-Crisis, also in den 40ern passiert, diese sogenannte Midlife-Crisis, glaube ich, generell.
Mhm.
Bei mir war es eher so, ich weiß nicht, ob das Midlife-Crisis war, aber schon
ist ein doofes Wort, ne? Aber du weißt, was ich meine.
Ja, Logo. Ja. Nee, ich hatte schon auch eine Phase von mentaler Instabilität, würde ich es mal nennen. Und habe aus dem Grund angefangen mit dem Laufen, weil mich das spürbar schnell stabilisiert hat.
Mhm.
Später auch ein strukturierter Trainingsplan und sowas. Das sind Tools, die mir sehr geholfen haben, eine Balance in meinem Leben zu finden. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn man das mal untersuchen würde, dass der Großteil zumindest der männlichen Athleten, die jetzt nicht auf irgendwelche Podiumsplätze gehen und selbst die das aus einer psychischen Disposition heraus machen.
Wo ich euch beide jetzt hier gerade habe, ich bin 38, ihr seid ein paar Jahre älter, seht optisch tipptopp aus, aber dieses Thema Midlife Crisis hatte ich auch letztens beim Abendessen, hat ein Kumpel darüber gesprochen und ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich es vielleicht noch nicht erlebt habe, zum Glück, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber was ist das? Also ich verstehe es nicht so richtig. Nein. Ist das, okay, ich bin jetzt die Hälfte vom Leben, ich habe eigentlich alles schon erlebt, was soll denn jetzt noch kommen? Was ja, also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen.
Ja, ich glaube, also ich ehrlicherweise die wissenschaftliche Erklärung dafür und was vielleicht auch hormonell dahinter steckt, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich persönlich glaube bei dem Thema immer daran, David sagt gerne, wenn du es anders siehst, dass es vielleicht bei jedem Mann so einen Moment gibt, wo man, ja, also keine Ahnung, ob man jetzt anfängt, Revue passieren zu lassen, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Aber ich hatte den Moment eher so mit Mitte 30, wo ich dachte so, oh, irgendwie werde ich unruhig mit dem, was ich... Man fängt so ein bisschen an, drüber nachzudenken, in welche Richtung soll es gehen, gerade mit Familie, mit Kindern, ist das so, wie ich aufgestellt bin, eigentlich das Richtige? Und hatte da so ein kurzes, oh, irgendwie reicht mir das nicht. So irgendwie, und dann habe ich aber an so kleineren Stellschrauben gedreht. Ich habe jetzt weder mir eine teure Uhr gekauft, noch ein teures Auto, sowas, sondern ich habe an kleineren Schrauben gedreht. Deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, dass das kommt, aber so richtig erklären, weiß nicht, ob man das kann. Wie siehst du das, David?
Naja, Midlife-Crisis, in erster Linie steckt ja Krise drin. Ne? Mhm. Also du hast wahrscheinlich schon mal eine Krise gehabt. So.
Korrekt.
Und die Midlife-Crisis ist einfach eine Krise, die genereller, allumfassender und tiefgehender ist, dass du dir nicht mehr sicher bist, ob der Boden, auf dem du bislang gestanden hast, auch trägt. Also so im Sinne von, okay, das ist es jetzt. Bislang habe ich immer so auf, irgendwann mache ich mal so und irgendwann mache ich mal so. Und plötzlich denkst du, okay, ich bin den Berg jetzt auf der einen Seite hoch und langsam komme ich irgendwann am Peak an. Ich bin jetzt 40, weiß nicht, ob ich über 80 werde. Okay, bin ich jetzt bald auf der Rückseite vom Berg im Abstieg oder wie ist es? Fuck. Und dann guckst du dich um und guckst, was du erreicht hast und kommst ins Nachdenken und irgendwann magst du nicht mehr aufstehen aus dem Bett. Ja, so in die Richtung einfach. Ne? Und ja, das ist eine, also Krise ist eigentlich gar kein schlechter Zustand. Der macht nur einfach Angst. Der macht Angst, weil er ergebnisoffen ist. So, das heißt, Sachen sind in Bewegung und du weißt es plötzlich nicht mehr. Bist dir unsicher darüber und dann stürzt man sich halt auf irgendwelche Geschichten. Manche Männer machen das dann auf langbeinige Damen.
Genau.
Oder was auch immer. Andere kaufen sich ein schnelles Rennrad oder ein Siebträger, Espressomaschine oder Porsche, je nach Level halt. Ich glaube, das so lässt sich mit Midlife Crisis vielleicht als eine tiefgehende Verunsicherung.
Ich glaube, das äußert sich sehr individuell, Martin. Und die teure Siebträgermaschine habe ich bei dir schon gesehen.
Ja, gut, dann hätte ich ja schon die Midlife Crisis mit 30 gehabt. Aber
hast du auch.
Genau. Aber das ist ja eigentlich ein ganz guter, obwohl jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir schon zum Schauspieler und für uns natürlich wichtigen Serie Alpha-Männchen switchen. Ich hätte aber trotzdem, ich würde gerne noch einmal kurz beim Sport bleiben. Weil,
ja, gerne.
Das Thema Motivation und wie man sich, also ist ja auch gerade für unsere Zeitschrift, für unsere Marke immer wieder ein wichtiger Punkt, dass wir zurückgespielt bekommen. Ich würde gerne und ich möchte mehr machen, aber mir fehlt die Motivation. Und dann, wenn es mal nicht so gut läuft, wieder aufzustehen, ich kann nicht am Ball bleiben. Kennst du die Motivationsprobleme und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ja, die kenne ich, natürlich. Wer kennt die nicht? Umso mehr Sport man macht, umso geringer wird die Schwelle, den Sport zu machen. Jetzt ist das Laufen ein Sport, der extrem niederschwellig ist, weil man eigentlich nur ein paar Schuhe braucht und die Tür aufmachen muss. Und den Schritt, das ist wahrscheinlich der schwerste, den nimmt einen auch niemand ab. Und dazu ist es natürlich so, dass wenn man anfängt zu laufen oder wenig macht, ist das ganze Ding natürlich auch viel, viel anstrengender, als wenn man es öfter macht. Das ist die gute Botschaft dabei, dass sobald man eigentlich schon mal angefangen hat, wird es leichter. Einfach dadurch, dass man einen Gewöhnungseffekt dran hat. Und es ist halt auch oft so, dass die meisten Menschen, die anfangen damit, sich ins Aus katapultieren, weil sie sofort viel zu viel oder viel zu anstrengendes machen. Das heißt also, beim Laufen, ich verkaufe übrigens, wenn ich nicht drehe, in Frankfurt im Laufshop Laufschuhe und mache da Laufanalysen und Beratungen und kriege das auch wiedergespiegelt, dass die meisten Menschen viel zu schnell und viel zu anstrengend laufen am Anfang. Also es reicht, wenn man anfängt, dass man alle 2-3 Tage mal 20 Minuten macht oder mal 1 Kilometer laufen und dann Gehpause, damit man eine langsamere Gewöhnung an diese Belastungen hat und nicht einfach denkt, oh Gott, ich bin einfach zu schlepp, ich bin einfach zu fett oder zu dumm oder so. Das denkt man ja dann immer. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und wenn man das so langsam hochrampt, dann wird es immer einfacher.
Und jetzt bist du trotzdem in einem Loch. Also deswegen, also so dieses, also Ja, habe ich alles verstanden, aber jetzt kommt trotzdem mal so ein Tief. Was machst du, um dann da rauszukommen?
Tiefs kommen immer, aber das Laufen ist für mich das Tool, mit dem ich das in den Griff bekomme.
Okay.
Weil ich laufe und irgendwann, das ist so in meinem Kopf, sind so die Gedanken und die Stimmen, die miteinander reden, das und das und das. Das ist am Anfang so und umso länger du läufst, umso mehr hört das auf. Das sinkt so runter wie so Staub in der Wasserflasche. Und irgendwann ist es klar und du läufst nicht mehr. Und du bist zwar noch vorhanden, aber du rekapitulierst nicht mehr. Du denkst nicht mehr nach, sondern du bist nur noch da. Das ist eigentlich so was, was mir hilft.
Darf ich noch eine Frage stellen zum Thema Pensum? Wie oft trainierst du in der Woche und wie viel läufst du? Und letztes dazu alleine oder mit Partnerin oder Partner?
Meist alleine. Mhm. Pensum hat immer damit zu tun, wo ich im Trainingsplan bin. Mhm. Weiß ich nicht, wenn ich Off-Season habe, dann glaube ich, so wie ich Bock habe, dann sind das so, weiß ich nicht, 30 Kilometer oder sogar weniger ab und zu mal. Und in Peak-Zeiten sind es schon über 100 Kilometer.
Ja, ich muss gerade schmunzeln, ne? Weil du bist ja, also das kurz für den Hintergrund, du bist der Laufkumpel, wenn ich jetzt richtig informiert bin, von Henning Lehnertz. Ne? Schöne Grüße an den lieben
ja,
Henning.
Ja, der ist aber viel besser als ich.
So, und Henning ist ja tatsächlich, den kennen Martin und ich sehr gut, weil wir lange mit ihm zusammengearbeitet haben, bevor er zu Runner's World gewechselt ist. Und im Grunde genommen habe ich so ein bisschen Hennings Mutation von Gelegenheitsläufer zu einem absoluten Freak, positiv gemeint, so miterlebt. Ne? Und ich hatte das schon ganz oft, deswegen musste ich gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, ja, weniger als 30 Kilometer. So, wenn ich mit Henning mal so einen lockeren Mittagslauf machen wollte und Henning mich gefragt hat, so, ey Arndt, komm doch mal mitlaufen. Ich habe heute wirklich auch nur das ganz Langsame vor. Dann waren das aber immer 10 Kilometer, für mich gar nicht wenig, und immer in einem Tempo, wo ich danach gedacht habe, boah, reicht jetzt auch. Und dann habe ich ihn mal irgendwann gefragt, sag mal ehrlich, Henning, in dem Tempo, in dem wir jetzt gelaufen sind, wie lang könntest du denn dann jetzt noch weiterlaufen? Und da meinte er nur so, eigentlich ewig. Also sind wir einfach in einem Tempo gelaufen, was für ihn so war, ja, wenn er das Tempo weiterlaufen würde, er konnte mir nicht sagen, wann er irgendwann in so einem Tempo mal erschöpft werden würde. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Das nur als kleine...
Ja, gut, da muss man dazu aber auch sagen, Henning ist läuferisch, wenn er in einer guten Form ist, schon sehr weit oben. Mhm. Wirklich weit oben. Also nur im Vergleich, wir sind die gleiche Distanz bei der Zugspitze gelaufen, die 100 Kilometer. Und Henning ist, glaube ich, bei 15 Stunden reingekommen, ich bei 20,5. Ne? Und das war für Henning ein schlechter Lauf.
Ja, das würde ich auch sagen.
Es hat nicht so, ich glaube, er ist, wenn alles gut läuft, schon in der Lage, das auch in 13 Stunden zu laufen. Also der ist sehr, sehr gut. Aber ich finde, wenn man zusammenlaufen geht, orientiert man sich immer am sogenannten schwächsten Glied der Läufergruppe. Ne, das gehört auch dazu, dass man mich jetzt...
Deswegen kommt es beim Laufen nie vor, dass ich mich an jemand anderem orientieren muss. Ich immer das schwächste Glied bin. Machen wir mal einen kleinen Cut und kommen mal tatsächlich jetzt zu deiner schauspielerischen Karriere. Also ich habe mich in der Vorbereitung hier auf dem Podcast einmal durch Alpha-Männchen, wie sagt man so schön, gebinge-watched. Und ist natürlich einfach ein Thema, da kommen wir jetzt nicht drum herum, aktuell auf Netflix, eine Serie, ganz kurze Einleitung. Ich fasse es jetzt mal so zusammen, wie ich es wahrgenommen habe. Du kannst gerne gleich reingrätschen, David. 4 Kumpels, kennen sich seit der Kindheit, alles unterschiedliche, in meinen Augen recht, klischeebeladene Männertypen, kommen an unterschiedlichen Stellen ihres Lebens zusammen und meistern gemeinsam so das Leben und bestimmte Krisen. Alpha-Männchen deswegen, weil auch bewusst in meinen Augen mit diesem Klischee des Alpha-Mannes, das bist in dem Fall ein bisschen Tom Beck, dann bist du aber auch als Erik da ein Alpha-Mann. Da geht es um diese Rollenbilder. So, das ist natürlich jetzt für mich als Mansholt-Chefredakteur oder für uns, die sich viel mit dem Thema Mann sein und Männlichkeit und ich bin ja jetzt auch schon sehr lange dabei und das Männerbild hat sich auch so, wie wir es proklamieren im Heft, sehr gewandelt. ist für mich natürlich eigentlich die Einstiegsfrage, die auf der Hand liegt, zu dem Thema jetzt. Was bedeutet für dich eigentlich Mann sein?
Ja, meinst du, ich kann das jetzt in einem Satz beantworten, oder?
Nee, aber vielleicht in zwei.
Ja, also, nee, finde ich schwer, auch in
okay.
zwei.
Ja.
Ich finde, man kann sagen, was ist männlich, was ist nicht männlich, aber da kann ich generell sehr schwer nur irgendwelche Aussagen zu finden. Mhm. Ich weiß, was ich kennengelernt habe in meiner Jugend oder wie ich groß geworden bin und was so Alpha-Macho-Gehabe betrifft, was es auch immer noch auch um mich herum andauernd gibt, was auch mit einer grundsätzlich sexistischen Art und Weise mit Frauen umzugehen und so. Also diese ganzen Dinge können wir sagen, aber dass ich jetzt sage, Männlichkeit bedeutet für mich Punkt. Da müsste ich, glaube ich, jetzt nochmal 2 Tage meditieren drüber. Ich könnte das Wort
nicht. Ja, ich könnte das auch nicht, ganz ehrlich, weil das genau dann, ich glaube, wenn man das versucht, kurz zu beantworten, dann ist es ganz schnell in Richtung Klischee-Denken. Und eigentlich finde ich es total super, dass du sagst, puh, das ist so eine Frage, da gibt es für mich nicht die eine richtige Antwort drauf. Ich versuche nochmal einen anderen Dreh, dieses Thema Rollenbilder, des Männlichen, der, wo er auch in der Serie mitgespielt wird. Hast du denn das Gefühl, so für dich, als, jetzt mal als Betrachter, gar nicht auf dich bezogen, dass sich so die Rolle des Manns, da wird ja auch extrem mitgespielt in der Serie, dass die sich in den letzten Jahren gewandelt hat, von außen betrachtet? Oder wie nimmst du das wahr? Ich meine, als sie dir die Rolle angeboten haben, als Erik, da wirst du dich ja mit dem Thema beschäftigt haben. Also und was denkst du zum Thema Rollenbild oder die Rolle des Mannes?
Also natürlich habe ich mich, als man mir die Rolle angeboten hat, ich habe davor aber auch ein Casting gemacht, muss ich sagen, mir gedacht, puh, hoffentlich ist das nicht nur so ein Klischee-Ding, sondern hoffentlich hat das auch irgendwas mit dem zu tun, was wirklich da ist. Mhm. Das ist jetzt in der Komödie natürlich immer zugespitzt und auf die Spitze getrieben.
Ja. So.
Aber ein kleines Beispiel. Meine Eltern waren so, ja, grün, alternative Hippie-Leute, die mit uns Kindern irgendwann aufs Land nach Schleswig-Holstein gezogen sind. Ich bin in Leverkusen geboren, dann waren wir in Amerika, das hat nicht funktioniert, wollten aussteigen, dann sind wir zurückgekommen, dann sind wir irgendwann richtig aufs Dorf in der Nähe von Flensburg gezogen und da gab es eigentlich nur Kühe und sehr wenige alte Leute, die alle CDU gewählt haben. Das heißt, da weiß ich, als mein Vater mal mit dem Kinderwagen durchs Dorf geschoben ist, dass er da richtig Kommentare gekriegt hat. Und dass diese klare Aufteilung von die Frau macht die Küche und die Wäsche macht auch die Frau und der Mann fährt mit dem Trecker oder das Geld. Das ist nicht lange her. Das ist überhaupt nicht lange her. Und es ist nicht nur, also ich glaube, dass es immer in den Metropolen ein bisschen anders ist als im ländlichen Raum. Aber dass diese große Aufklärung, die so mit einem Mal rübergeschwappt ist oder auch diese Angriffe auf männliche Stereotype, männliche Sichtweisen, hergebracht männliche Art und Weisen mit Situationen umzugehen, das ist schon deutlich spürbar, finde ich, geworden in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und das ist auch gut so.
Ja, absolut positive Entwicklung, ist ja klar. Also deswegen, ich meine, über dieses Thema, da kann man jetzt stundenlang philosophieren. Das ist auch klar, das ist auch was, womit wir mit der Marke immer wieder auch konfrontiert werden, ob das Männerbild, was wir darstellen, zeitgemäß ist oder nicht. In meinen Augen haben wir uns da sehr gewandelt, haben wir alle unseren Teil zu beigetragen, in Richtung ins Positive, in meinen Augen ganz klar. Aber zu deiner Rolle nochmal, dieser Erik. Wir haben da ganz am Anfang, als wir noch nicht aufgenommen haben, drüber gesprochen. Der ist ja, jetzt habe ich dich jetzt hier nur kurz kennengelernt, der ist ja doch von dem David, wie er ist, ein ganzes Stück entfernt, würde ich mal vorsichtig formulieren. Wie viel Erik nimmt man sich dann an? Also dieses, zumindest zu Beginn der Serie, dieses etwas Machoige, dieses etwas Laute, dieses etwas, was soll ich hier in so einer Männer-Selbsthilfegruppe? Wir waren seit 100 Jahren, ist alles so, ist alles gut. Wie viel nimmt man sich da an in so einer Rolle? Oder du warst lange preisgekrönt Udo Jürgens. Wie viel nimmt man davon mit nach Hause und wann oder wie viel gar nicht? Erklär mal.
Ich würde es andersrum formulieren. Wie viel holt man von zu Hause damit hinein?
Okay.
Also ganz ehrlich, ist es so, die Art und Weise, die ich schauspielerisch arbeite, funktioniert so. Ich schaue, dass ich begreife, was die Rolle im Skript ist. Und dann versuche ich zu schauen, wo gibt es das bei mir? Wo gibt es Überschneidungspunkte? Wo gibt es Ähnlichkeiten? Wo gibt es Dinge, die ich so oder ähnlich schon mal erlebt habe? Und dann probiere ich das zu vergrößern, probiere das zu hoch zu züchten. Und aber das ist jetzt nicht, dass ich so tue, als ob ich irgendjemand anderes bin. Mhm. Das bin ich auf diese eine Art und Weise. Und ich glaube, dass wir alle so viele unterschiedliche Art und Weisen zu sein oder zu denken in uns haben. Ja, ich arbeite so. Es ist nicht so, dass ich jetzt so in die Rolle schlüpfe und dann wieder in mein eigenes Leben schlüpfe, sondern es ist ein Teil von mir, von dem ich versuche zu erzählen. Das ist auch wesentlich spannender, finde ich, wenn man sagt, also wie würde das jetzt in meinem Falle aussehen? Natürlich sind die Texte alle geschrieben. Natürlich muss man gucken, dass man das gut surft, die Welle, die einem da vorgelegt ist. Ja. Aber von der Qualität her ist das schon, bin das ich auf diese Art und Weise. Das ist natürlich unangenehm, wenn man zugibt, dass es so eine Welt bei einem selber auch gibt. Aber das ist bei Erik noch relativ harmlos, wenn man jetzt im Vergleich dazu die Aufgabe bekommt, einen Frauenmörder zu spielen. Oder, weiß ich nicht, jede andere Rolle und nach der Methode vorgeht, bedeutet das einfach, diese Dinge in sich selber herauszukramen. So. Ja, und jetzt noch eine Sache dazu wollte ich sagen, die mir gerade eben noch wegen Männerwelt aufgefallen ist. Ich kenne euer Blatt gar nicht. Blatt, darf man Blatt sagen, euer Magazin.
Oldschool darf man das auf jeden Fall noch sagen.
Gar nicht so gut. Ich erinnere mich nur so, dass es bei mir im Augenwinkel immer so im Sinne von Sixpack, dicke Uhren am Handgelenk und ein Steak auf dem Teller. Und dahinter steht der Sportwagen, in dem die junge Dame saß. So ging. Aber dazu muss ich natürlich sagen, das kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich es nicht wirklich gelesen habe. Wie würdet ihr das denn jetzt als Frage zurück mal darstellen? War das mal so? Ist das heute immer noch so? Was bedeutet Männlichkeit bei euch?
Also gut, dass du mir die Möglichkeit gibst, das nochmal gerade zu rücken. Weil, nein, also ich glaube zu Beginn, es gibt jetzt fast 30 Jahre, nächstes Jahr ist Geburtstag, 30 Jahre die deutsche Ausgabe von Mensch, das Männerbild. Zu Beginn würde ich jetzt sagen, was auch das Heft wieder gespielt hat, war jetzt nicht ganz so drastisch, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Aber wenn man es runterbrechen will, ging es in so eine Richtung. Sixpack, erfolgreich, auch bei Frauen erfolgreich, gerne auch eine teurere Uhr. So, das hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Vor allen Dingen auch, was das Thema Ernährung angeht, was das Thema Fleischverzicht, was das Thema, ich weiß, du bist auch Veganer, ne? Mhm. Genau, so das ja. Ist bei uns extrem großes Thema, wichtiges Thema, wird immer wieder gespielt. Absolut, wir haben auch immer noch ein Steak auf dem Teller und beim Grillen gibt es auch immer noch eine Wurst. Also wir gehen da nicht in eine Richtung, aber wir nehmen sehr viel mehr alle Strömungen auf. Der Mann von uns von heute, auch das ist jetzt wieder so Klischee-Männerbild, ist in meinen Augen, und ich habe das vor, wir haben vor 3-4 Jahren mal so einen Relaunch gemacht, wo ich ganz bewusst auch als Chefredakteur versucht habe, in eine Richtung zu gehen, Druck rauszunehmen, eben nicht mehr zu sagen, du musst das und das schaffen, du musst das und das erreichen, um erfolgreich zu sein, um in Anführungszeichen männlich zu sein, sondern nimm dir Zeit. Es geht bei uns jetzt mittlerweile viel mehr um Leistungserhalt oder um hol deine Leistung wieder als um Optimierung. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Du musst nicht immer besser werden. Wenn du auf einem Stand bist, mit dem du zufrieden bist, dann geh den Weg weiter und erhalte den. Ne? versuch nicht immer der Beste zu sein. Versuch zufrieden zu sein. Versuch glücklich zu sein. Wenn es das heißt, auch mal eine Challenge zu gewinnen, mach das bitte. Aber ich glaube, das, was wir lange gemacht haben oder was die Marke lange gemacht hat, war ein bisschen zu viel Druck auszuüben. Und davon sind wir jetzt weggekommen. Und deswegen ist das Männerbild für mich dahingehend auch, was wir haben, sehr viel bedächtiger, nicht mehr ganz so ein auf dicke Hose machen, um mal klischee-mäßig hier zu werden. Und da bin ich total dankbar, dass es uns gelungen ist, da dran zu arbeiten.
Mhm, cool.
Ja, ich würde auch sagen, also ich habe mal gerade in den Kalender geguckt, ich habe noch vor, ich glaube, 13, 14 Jahren habe ich die Sixpack-Challenge mitmachen dürfen für das Heft. Und da war es halt wirklich, es muss perfekt aussehen, es muss wirklich jede Rille erkennbar sein und nur dann zählt es. Ich glaube, früher wurde auch noch viel mehr verglichen und heute ist das auch so, was die mentale Gesundheit angeht. Jeder muss den Weg für sich finden und nicht mehr vergleichen, sondern nur bei sich bleiben und für sich herausfinden, was ist für mich eigentlich gesund und was hilft mir dahingehend weiter? Und das ist, glaube ich, da lernt sich ja jeder dann, je älter er wird, umso besser kennen. Und auch, wie du vorhin meintest, mit dem Thema Schlaf, ist ja auch so ein bisschen Running Gag. Aber ich habe früher, war Schlaf scheißegal bei mir, auf gut Deutsch gesagt. Und heute ist es mir heilig. Schlaf steht bei mir ganz oben. Und hätte man das vielleicht vor 10 Jahren irgendwie in Freundeskreisen gesagt, hätten die auch gesagt, Schlaf, schlafen kannst du, wenn du tot bist, so ungefähr. Aber dass dieses, man nimmt das ja auch so selbst wahr und für sich so mit. Und ich glaube, wenn man von sich aus sagen kann, ich bin soweit glücklich, zufrieden und gesund, dann ist schon sehr viel erreicht.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass früher, oder ich so mitbekommen habe in meinem Umfeld, dass diese generelle Konkurrenz und Competition unter Männern, dieses Pimmelköpfige, dieses nicht zugeben können, wenn man mal schwach ist oder Sachen nicht schafft, dass das sich vielleicht hoffentlich gerade ändert. In der Politik gibt es ja gerade einen Backlash. Ich glaube eben auch aus dem Grunde, dass es eine Krise ist weltweit und dass es eine Verunsicherung gibt und daher so ein Wunsch nach dem starken Mann, der wieder sagt, so läuft es, sind da vereinfachte Lösungen für präsentiert. Aber das ist eigentlich das, wo wir herkommen und das, was für mich immer nicht so wirklich funktioniert hat. Ich habe mich da eigentlich nie so wirklich wohl drin gefühlt und in dem Aufmuskeln, in dem Angeben da drin oder zumindest das nie als besonders ehrlich empfunden.
Also ich musste ja sehr schmunzeln bei Alpha-Männchen in der ersten Folge, weil ja Tom Beck, also ja, der hat jetzt nicht bei Men's Health gearbeitet, aber das war jetzt nicht so weit weg, das Cover. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Produzenten sich da durchaus auch an uns orientiert haben. Und da ging es ja auch viel um Sixpack. Und er als jemand, er war der klassische Sixpack-Chefredakteur. Der war ich nie, ne, so, also in seiner Rolle. Und bin ich auch froh, dass ich der nicht sein musste. Und trotzdem muss ich auch sagen, dass ich mit so einer gewissen, also ich mag an der Marke, dass man mit einer gewissen Selbstironie das Thema auch nach wie vor spielen darf. Und ich finde, das Wort Sixpack kommt bei uns nach wie vor. Und wenn Männer Bock haben, sich mal auf ein Sixpack hin zu trainieren, ist das für mich völlig fein. Ich glaube, was uns nur gelungen ist, ist zu sagen, das ist nicht das ultimative Ziel. Also
ist der Sixpack des Mannes das 90-60-90? Was es damals als Ideal gab bei den Damen?
Na, ich glaube, damals war es das. Also jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Genau. Genau, das ist so das Äquivalent. So, oh, Männer brauchen Sixpack, 90-60-90 bei den Frauen. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Und ich hoffe, dass 90-60-90 bei den Frauen auch mittlerweile nicht mehr so ist.
Mittlerweile haben wir 12-Pack.
Ja, genau. Genau, cool.
Sag aber mal, ich finde, man... Ja. Martin, Entschuldigung. Ich finde, man kann das ja auch nicht verteufeln. Also ich finde, ja, nach wie vor ist das ja auch ein Leistungsnachweis für sich selbst. Das heißt ja nicht, weil jemand ein Sixpack hat, dass er das fürs Außen macht, sondern einfach nur mit sich so klar oder vielleicht den Fokus hat, dass ich will gesund sein, ich ernähre mich gut, ich mache viel Sport und das ist das Ergebnis dann davon. So ist ja völlig legitim.
Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Sixpack ist immer eher für denjenigen wichtiger, der ihn hat, als für eine sportliche sportliche Relevanz. Also das ist der Unterschied zwischen den Leuten, also die ich kenne so, die sagen, sie sind sportlich, da frage ich mal, was gemeint. Also machst du einen Sport oder gehst du ins Gym? Und die Leute, die ins Gym gehen, die gehen bis zum gewissen Grad ins Gym, um fit zu sein, um gesund zu sein. Und dann kommt aber relativ schnell der Bereich, wo es darum geht, Body Shape, wie wirke ich? Und das ist dann mein, ja, das ist dann so meine Werteskala, auf der ich mich befinde. Wenn ich gut geshaped bin, dann sehe ich gut aus, dann bin ich mehr wert, dann bin ich mehr, dann habe ich den Beachbody und so weiter. Also das ist so die eitle Variante, finde ich, die eigentlich gar nicht so viel mit Gesundheit oder Sport in dem Sinne zu tun hat.
Ich glaube, das meintest du aber auch nicht, Martin, ne? Ich glaube so, also da bin ich auch bei dir. Und die Diskussion, die hatten wir in den letzten Jahren ja auch
wirklich. Also no offense, das war überhaupt nicht gegen dich.
Nein. Nee. Also ich habe auch keins. Also nochmal.
Nein, aber das ist ja das, ne? Ab wann ist quasi der Gang ist ins Gym kein Sport mehr, wenn es nur noch auf Optik trainiert ist, ist Bodybuilding, wo es nur um Optik geht, auf den ersten Blick eigentlich ein Sport? Ja, nein. Ist auch eine Riesendiskussion. Ne? Also das ist natürlich so, dass für mich persönlich, ich komme aus dem Schwimmsport, ich bin mein ganzes Leben lang irgendwie geschwommen, ich spiele gerne Fußball, Tennis, für mich ist Sport eine Sportart. Ich bin auch nicht der ins Gym geht und sagt, ich pumpe mir jetzt den Bizeps auf oder trainiere mich. Ich trainiere auch gerne im Gym, auch, ne? Ich mag gerne alles. Eine Sportart ist für mich das nicht, aber ich finde jeden, der sagt, mir macht das Spaß im Gym einen neuen Rekord aufzustellen. Mir macht es Spaß, mich zu steigern. Mich pusht das, wenn ich an der Kniebeuge mir eine neue Bestmarke aufsetze. Dann ist das für mich total legitim und das würde ich auch nicht verteufeln. Und ob er das jetzt oder sie für sich als Sportart oder Sporttreiben bezeichnet, am Ende, who cares? Egal, mir jetzt. Ne?
So. Unterm Strich ist es auf jeden Fall immer besser, wenn man sich körperlich betätigt, ja, genau, als nichts zu tun. Und zumindest, wenn es einem nicht gut geht damit. Also ich finde so, dass der Schlüssel zum Wohlbefinden eigentlich schon über eine körperliche Betätigung geht. Und ob das dann, was dann Sport ist, muss man ja auch mal sagen. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich sage das Ultralaufen, das mache ich jetzt nicht, um der Erste zu werden oder auch nicht, um der Letzte zu werden, sondern eigentlich nur aus einem mehr oder minder, ja, also mir geht es um den Überbau oder um die mentale Komponente, die das mit sich bringt dabei. Da kann man jetzt auch sagen, das ist doch kein Sport, Alter, so langsam, wie du da rumtuckerst.
Nee.
Klar, kann man auch machen. Insofern muss man das wahrscheinlich, ist es weitergeben, zu mir.
Ja, ich würde eher in die andere Richtung sogar bei dem Thema denken, dass da vielleicht sogar Kritiker, also die jetzt sagen würden, so wie du jetzt gerade gesagt hast, so Leute, die auf ein Sixpack hintrainieren, sind so in die eine Richtung, dass Leute jetzt genauso zu dir sagen, naja, aber Ultralauf ist auch schon echt freakig. Warum bleibt er denn nicht nur beim Laufen? Ist da nicht auch irgendwie, ist das nicht too much, zu viel des Guten? Also insofern finde ich das, ich persönlich bin immer großer Fan zu sagen, es ist super individuell, was einem Spaß macht.
Was das Gute ist,
ja. Ja, und das ist das Gute. Und das ist jetzt so ein bescheuertes, ja, okay, da hätte ich jetzt auch echt 5 € ins Phrasenschwein ballern können, aber das ist für mich das Entscheidende. Mach was, worauf du Bock hast. Mach, was dir Spaß macht. Und wenn es 100 Kilometer laufen ist, yo. Und wenn es ist, ich trainiere jetzt mal 6 Wochen auf dem Sixpack, mach's. Hau rein.
Yo.
Gutes Schlusswort eigentlich, aber wir sind doch nicht ganz am Ende. Nein, also David, erzähl doch mal. Also bis hierhin, Top-Gespräch, hat jetzt schon großen Spaß gemacht. Was mich jetzt interessiert ist, so was steht denn jetzt als nächstes bei dir an? Sowohl auf sportlicher als auch auf schauspielerischer Ebene. Worauf können wir uns freuen?
Ja, sportlich machen wir mal zuerst. Also ich hätte eigentlich am nächsten Wochenende meinen letzten Wettkampf. Ja, das wäre ein Ultralauf in Belgien gewesen. 66 Kilometer, 200.000 Höhenmeter, also im Ultra-Kosmos eher ein kleinerer Ultra. Belgien kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie die Eifel. Super viel hoch und runter. Man kommt nicht richtig in den Rhythmus rein. Jetzt musste ich arbeiten auf Fuerteventura hier gerade und deshalb kann ich den Wettkampf nicht laufen. Habe mir dann gedacht, ich laufe das einfach hier. So, habe ich mir gestern Morgen die Laufweste vollgepackt mit Gels und Essen und Trinken und so weiter und bin los. Und das war so ein Tag, wo ab Kilometer 1 es schon scheiße war. Ich hatte nicht Gefühl, dass ob ich 10 Kilo mehr drauf habe. Und ich dachte, ja, so nach einer halben Stunde, dann ändert sich das ein bisschen. Und ich bin gelaufen und gelaufen und es wurde nicht besser. Es wurde einfach nur anstrengender. Und dann war ich wollte eigentlich über die Insel einmal rüber zur anderen Meerseite. Das wären so 36, 37 Kilometer gewesen und dann wieder zurück. Da war ich oben bei den Bergen, das war so bei Kilometer 26 und habe mir gedacht, Alter, seh mal lieber zu, dass du noch wieder heile zurückkommst. Und es war so tough. Ich bin dann durch die letzten 3-4 Stunden über die Hälfte nur noch gewandert, gehiked, mich zwischendurch alle paar Minuten hinsetzen müssen. Da habe ich genug Wasser gehabt. Ach, es war einfach richtig scheiße. Insofern habe ich mir gestern überlegt, es gibt überhaupt keine Ziele im nächsten Jahr. Ich werde gar nichts machen am Wettkämpfen. Das ist einfach ein riesen Scheiß, was ich da mache. Aber heute vielleicht schlechter Zeitpunkt, darüber hab paar Ziele. Ob ich die mache, weiß ich erst nächste Woche wieder. Wenn der Verdrängungsmechanismus eingesetzt hat.
Gut.
Aber gibt es da so generell, gibt es da, eine Frage habe ich noch, gibt es doch beim Ultralauf, gibt es so diesen einen Ultralauf, den du unbedingt noch absolvieren willst? Gibt es das ja, beim Ultralauf?
Gibt es.
Aber wir sprechen nächste Woche drüber, ne?
Nein, ich würde eigentlich schon gerne, ich bin im letzten Sommer die 100 Kilometer um die Zugspitze gelaufen und da gibt es auch einen 100-Meilen-Lauf, das ist ein 163 Kilometer, den würde ich sehr gerne machen, aber ich muss mich nochmal entscheiden. Es gibt natürlich so einen Lauf, sehr, sehr berühmt, der heißt Western States. Er ist in Kalifornien, ist ein ehemaliges Pferderennen und jetzt so der die höchste Reputation, die ein Lauf haben kann.
Also okay.
Das ist ein feines Sparten, ist dieser Lauf. Aber wie gesagt, keine Ahnung, dass ich das jemals machen werde. Ist aber sehr anstrengend. Ja. Und genau, und was schauspielerisch betrifft, also ich drehe jetzt hier gerade im Moment auf Fuerteventura noch 2 Wochen. Was kann ich mir nicht so genau drüber sagen? Mhm. Und wenn ich zurückkomme in der zweiten Novemberhälfte, drehe ich in Hessen dann noch schön Matthias Brandt, Sohn von Willy Brandt, auch Schauspieler, hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, heißt Blackbird. Spiele in den 70er Jahren und ich spiele so einen etwas seltsamen Lehrer. Also es gibt Dinge, die kommen werden.
Sehr cool. David, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir kommen zur letzten Frage. Das ist bei uns immer, auf welches erste Mal du dich in Zukunft noch freust?
Ich freue mich auf das erste Mal Großvater sein. Meine Tochter ist jetzt 26 und ich habe in Mathe nicht so ganz gut aufgepasst, aber die Chance besteht, dass es in den nächsten paar Jahren irgendwann soweit ist.
Ah, ich wollte gerade fragen, ob das konkret schon ansteht, aber nein, das ist eher so ein...
Nicht, dass ich wüsste. Man steckt nicht drin.
Cool. Aber du siehst super cool für einen werdenden Opa aus, also daher könnte es direkt losgehen. Von der Optik alles 1A.
Vielen Dank.
David, vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Wirklich sehr inspirierend, spannend, kurzweilig. Vielen Dank dir.
Danke,
danke euch. Tschüss.
Ciao.
Ciao.